das Thema der Predigt. Die, wo in Schwarzenberg dabei waren, die haben die Predigt schon gehört. Was ist Wahrheit? In Johannes 18, 37 bis 38 finden wir den Predigttext. Johannes 18, Verse 37 und 38. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete ihm: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Passa. Übrigens, jetzt ist gerade Passa in Jerusalem. Gestern hat es begonnen, das Passafest in Jerusalem. Jesus steht vor Pilatus. Es war gerade Passa. Er ist der Angeklagte. Schwere Schuld wird ihm aufgelastet. Er hat Gott gelästert, rufen sie. Er muss sterben. Keine Gnade. Doch Pilatus findet keine Schuld an ihm. Bist du der Judenkönig? Fragt Pilatus. Du sagst es, sagt Jesus. Ich bin gekommen, dass ich der Welt die Wahrheit bezeugen soll. Und jetzt sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Das ist eigentlich der Kern. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Die Frage von Pilatus war sehr interessant. Was ist Wahrheit? Ich frage mich heute, warum überhaupt Wahrheit? Ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen? Wenn ja, was ist der Grund dafür? Wir leben heute in sehr interessanten Zeiten. Jeder Mensch hat seine Wahrheit. Viele Menschen haben ihre eigene Wahrheit. Zum Beispiel über das Gottesbild, wie ich mir Gott vorstelle. Jeder Mensch oder viele Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie Gott ist, wer Gott ist, was Gott tut. Über die Moral gibt es viele Wahrheiten. Der eine sagt, wenn zwei gleichgeschlechtliche sich lieben und heiraten wollen, ja, dann ist es so, weil Liebe ist ja, kommt ja von Gott, nicht wahr? Ist es wirklich so? Viele Menschen haben eigene Vorstellungen von Wahrheit. Der Mensch steht über den Dingen, denn er sucht sich aus und bestimmt, was für ihn wahr ist. Wenn wir das Ganze so betrachten, stellt sich für mich unweigerlich die Frage, wo nochmal genau in der Bibel fragt Gott uns nach unserer eigenen Meinung zu dem, was er gesagt hat? Wo gibt er uns Spielraum, die Dinge so zu interpretieren, wie wir sie persönlich für richtig empfinden? Auch innerhalb der Gemeinde haben wir unterschiedliche Strömungen. Also ich sehe das so, Ellen White war vielleicht eine ganz nette Tante, aber wir müssen ja überlegen, wir müssen mal einen Ball auf flach halten, ja, mal die Kirche im Dorf lassen. Die hat ja kaum Schule gehabt, ja, und die hat dann einen Schlaganfall gehabt und die hat einen Stein an den Kopf bekommen, da war sie noch im Kindesalter, also die war nicht ganz, ja, so wie man sich das heute vorstellt. Also so viel können wir jetzt ja dann doch nicht auf ihre Schriften geben. Ist es wirklich so, wenn Gott Menschen beruft, dann hat das einen Grund. Dann hat das einen essentiellen Grund. Gott macht das nie aus Spaß. Und er hat sie berufen für sein Volk in der letzten Zeit. Oder die Heiligtumslehre. In Israel waren wir im Tempelinstitut. Die Juden haben alle Geräte für den Tempel schon vorbereitet. Original. Keine Nachbauten, die stehen im Tempelinstitut. Der Originalaltar, der original siebenarmige Leuchter, die Menora, der Schaubrottisch, alles ist original vorbereitet. Sie warten auf den Messias und dann werden sie den Tempel bauen, Messias wird ihn bauen und die Geräte werden reingestellt und es beginnt. Sie sind vorbereitet, real vorbereitet. Heiligtumslehre, auch bei uns in der Gemeinde heute, wozu brauchen wir das noch? Da steckt der Erlösungsplan drin. Volk Gottes in der Endzeit. Da hat auch jeder seine Wahrheit. Es hat mich traurig gemacht und schockiert zugleich, weil ich mittlerweile nicht nur von einem unserer Geschwister, sondern von mehreren schon die Aussage gehört habe, das mit dem Sonntagsgesetz und diese Sachen, das stimmt alles nicht. Sowas gibt's nicht. Wo sind wir angekommen? Sind wir noch ein Volk Gottes in der Endzeit, die letzte Botschaft verkündigt? Oder haben wir unsere eigenen Wahrheiten zusammengeschustert und jeder geht seinen Weg? Was ist Wahrheit? Gibt Gott uns nicht viel mehr klare Anweisungen darüber, wie das Leben eines echten Nachfolgers Jesu wirklich aussehen sollte? Sein Wort ist doch deutlich. Wir Menschen hingegen fangen an, es immer mehr zu verwässern. Und Satans Ziel war es schon immer, die Autorität Gottes zu untergraben. Heute haben wir eine Gesellschaft, in der sich viele Christen nennen, aber Christus nicht kennen. Du kannst jeden Sonntag oder Sabbat in die Kirche gehen. Du kannst alle Psalmen vorwärts und rückwärts auswendig sagen. Du kannst auch die Bibel 50 Mal gelesen haben und trotzdem kann es sein, dass du Jesus nicht kennst. Und das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Viele Menschen, die sich Christen nennen, kennen Christus nicht. Und warum ist das so? Winston Churchill sagte einmal, gelegentlich stolpern die Menschen über eine Wahrheit, aber sie richten sich auf und gehen weiter, als sei nichts geschehen. Winston Churchill. Viele Menschen wollen die Wahrheit kennen, aber niemand möchte sie gesagt bekommen. Nicht wahr? Diesen Satz habe ich übrigens aus einer Predigt von Burkhardt. Der hat mir so gut gefallen und der hat wirklich eine tiefe Wahrheit. Viele Menschen möchten die Wahrheit kennen, aber niemand möchte sie gesagt bekommen. Ist nicht das vielleicht unser Kernproblem? Ich möchte gerne die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg wissen. Ich möchte alles wissen, warum und wie und wer hat angefangen und was waren die Gründe. Und ja, das täte mich echt interessieren. Ich möchte gerne auch die Wahrheit über diese Krise im Moment in Europa kennen. Was ist da los? Was passiert gerade? Ich möchte auch gerne die Wahrheit über den 11. September 2001 kennen. Was ist da wirklich passiert? Ja, ich möchte das alles wissen. Ja? Und dann, ich kenne kaum einen, der das nicht wissen möchte. Solange es andere betrifft, können wir uns daran ergötzen, nach dem Motto, habe ich es doch gewusst, das habe ich mir immer schon gedacht, so war's. Aber was ist, wenn Gott die Wahrheit über dich oder über mich ans Tageslicht bringt? Was ist dann? Wenn Gott alles Geheime von dir und von mir aufdeckt, vielleicht wird es dann doch etwas unangenehm. Denn schließlich geht es jetzt plötzlich um mich, nicht mehr um andere. Wir möchten gerne die Wahrheit wissen, aber wir möchten nicht, dass andere die Wahrheit über uns wissen. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du einen Fehler suchst, benutze nicht das Fernglas, sondern nimm einen Spiegel. Die Wahrheit ist oft unangenehm, vor allem wenn es uns persönlich betrifft. Und genau hier, ihr Lieben, beginnt das Problem ernst zu werden. Jesus möchte uns aus der Spirale der Lüge herausziehen, aus dieser Spirale des Selbstbetrugs und der Sünde. Er möchte uns aus diesem Gefängnis befreien, in welchem wir uns ständig etwas vormachen. Ja, du bist gut, so wie du bist. Jeder Mensch wird nach seiner Fassung selig. Ist das wirklich so? In der breiten Christenheit wird das Evangelium Version Light verkündigt. Doch nur das echte, volle Evangelium, die Wahrheit, hat das Potenzial, uns am Ende zu retten. Jesus sagt in Johannes 18, 37, was wir eingangs gelesen haben, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also wer aus der Wahrheit ist, das entscheidende Element, nur der hört die Stimme Gottes. Wenn wir uns ein eigenes Evangelium zusammengeschustert haben, werden wir die Stimme Jesu nicht hören können. Warum? Weil wir uns entschieden haben, einen nach unserem Gutdünken besseren Weg zu gehen, einen Weg, der uns angenehmer scheint, doch leider ist es der Weg ohne Jesus. Bevor Jesus seinen Dienst begann, ging er 40 Tage in die Vorbereitungsphase. Die Wüste haben wir auch gesehen, wo Jesus war, die 40 Tage. Das war eine höchst intensive Zeit für ihn. Was denkt ihr, warum hat Jesus diese 40 Tage gebraucht? Eigentlich ganz einfach. Es war die Zeit der Vorbereitung, wo er Kraft von oben für die kommenden 3,5 Jahre erbeten hat. Denn Denn Jesus wusste, wenn es jetzt losgeht und er anfängt, der Welt das Evangelium, die Wahrheit zu verkündigen, dann wird es permanent Widerstand hageln, aber richtig hageln, ohne Wenn und Aber. Und ich frage mich manchmal, warum läuft heute in der breiten christlichen Welt alles so harmonisch ab? Kann es sein, dass man mit der Wahrheit in Deckung bleibt, damit man keinem zu nahe tritt? Kann es auch sein, dass die Wahrheit das Potenzial hat, sogar zu spalten? Gottes Wort sagt uns, es ist ein zweischneidiges Schwert, das da dringt in Mark und Bein und scheidet alles bis ins Kleinste. Woran stießen sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten damals? Was war das Problem Jesu? Er sagte die Wahrheit. Er entlarvte ihre Irrtümer und bequemen Lügen, mit dem sie das Volk jahrhundertelang in Knechtschaft hielten. Die Wahrheit ist, dass die Menschen verloren sind und dringend Buße benötigen. Jeder Mensch, ohne Ausnahme. Doch weil der Mensch sich so sehr an seinen eigenen, privaten, weltlichen Lebensstil gewöhnt hat, der ihm so bequem scheint, ist die Wahrheit natürlich immer ein Dorn im Auge. Ja, sogar manchen Adventisten ist die Wahrheit ein Dorn im Auge. Doch ihr Lieben, denkt an die Worte des Heilands. Wer aus der Wahrheit ist, nur wer aus der Wahrheit ist, der wird seine Stimme hören. Doch zurück zu der Frage, warum Wahrheit so wichtig ist. Wollen wir dieses Problem mal näher beleuchten? Pilze. Wer mag Pilze? Ich auch. Ich auch, ich bin sogar ein richtiger Pilzfan. Aber es gibt giftige und essbare Pilze, das wissen wir alle. Und jetzt gibt es ein viel größeres Problem. Zwischen den giftigen und essbaren gibt es manche, die sich so ähnlich schauen, dass man sie kaum unterscheiden kann. Wenn du kein geschultes Auge hast, wenn du nicht unterscheiden kannst und den Falschen isst, dann kann es sein, dass es das letzte Mal in deinem Leben war, dass du Pilze essen gegessen hast. Das kann passieren. Sehr interessant, wie der Mensch tickt. Wir mögen Pilze. Du läufst durch den Wald, kennst dich aber nicht aus mit den Pilzen. Du siehst den einen oder anderen, der richtig lecker aussieht und so richtig saftig. Würdest du ihn gerne essen, aber würdest du es machen? Würdest du ihn essen, wenn du nicht weißt, ob er giftig ist oder nicht? Würde keiner machen. Keiner machen. Warum ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen? Beide Pilze stehen nebeneinander. Beide sehen gleich aus. Einen kannst du essen, einen nicht. Warum ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen? Weil es um dein Leben geht. Deswegen ist es so wichtig. Warum ist es so wichtig, diese Wahrheit zu kennen? Weil es um dein ewiges Leben, nicht nur dein irdisches, geht. Darum ist es so wichtig. Ellen White schreibt im Buch Maranatha, Seite 206, die Zeit kommt, in der Satan vor euren Augen Wunder wirken wird und behaupten wird, er sei Christus. Und wenn eure Füße nicht fest auf Gottes Wahrheit stehen, sagt sie, werdet ihr von eurem Fundament weggeführt werden. Ohne die Wahrheit haben wir keine Chance. Satan wird uns in die Irre führen. Garantiert. Und es kommt die Zeit, Ellen White hat es eben gesagt, wenn der Katholizismus, der Protestantismus und der Spiritismus sich die Hand gereicht haben, wird Satan beginnen, große Wunder zu wirken. Gleichzeitig schreibt sie in einem anderen Buch, nicht hier, dass aber auch Gott beginnt, unter seinem Volk große Wunder zu wirken. Und dann wird es losgehen. Dann wird es richtig losgehen. Die Menschen werden sich ihm beugen. Sie werden ihn feiern. Sie werden ihm alle Ehre zuweisen, Satan. Und sie werden ihn anbeten. Und warum? Weil sie nie Interesse gehabt haben an der Wahrheit. Sie trauen dem, was ihre Augen sehen. Da kommt einer, der tut Wunder und der sieht aus wie Jesus. Punkt, das muss Jesus sein. Wirklich. Und weil sie die Wahrheit verworfen haben, viele Menschen können sie den Unterschied nicht mehr machen. Denn Satan wird genau das tun, was Gott auch macht, Wunder. Es gibt giftige und es gibt essbare Pilze. Manche sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wenn du es versäumt hast, zu studieren, welche gut und welche schlecht sind, wirst du niemals unterscheiden können. Und im schlimmsten Fall wirst du einem Giftigen zum Opfer fallen. Es gibt Wunder Satans und es gibt Wunder von Gott. Manche sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wenn du es versäumt hast, zu studieren, welche Wunder von Gott kommen und welche von Satan eine Fälschung sind, wirst du niemals unterscheiden können. Denn sie werden alle so aussehen, als seien sie von Gott. Und dann wirst du dem falschen Wundertäter zum Opfer fallen. Die Christenheit heute, beschreibt die Bibel, ist lau bis kalt. Das ist der Zustand da draußen. Millionen von Kirchengängern geben sich mit dem zufrieden, was ihnen der Pfarrer erzählt, ohne zu prüfen. Ohne zu prüfen. Und solange der Pfarrer angenehme Worte predigt, bleiben die Leute in der Kirche. Doch weh, es kommt eine Botschaft der Buße und der Umkehr. Solange wir uns in unserem lauwarmen Zustand wohlfühlen, werden wir die Stimme Jesu nicht hören. Denn wer aus der Wahrheit ist, nur der wird sie hören. Aber die Wahrheit war noch nie angenehm. Sie war noch nie bequem. Sie war auch noch nie populär. Zu keinem einzigen Zeitpunkt. Von Anbeginn der Welt an bis zu diesem Tag heute gab es noch keinen Tag, wo sie populär war in der Gesellschaft. Was passierte mit Luther, als er die 95 Thesen an die Tür heftete? Es hat nicht lang gedauert. Und die römisch-katholische Kirche setzte eine große Verfolgung in Gang, aber richtig gewaltig. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er definiert sich über die Wahrheit. Er ist Wahrheit. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Nur wenn wir die Liebe zur Wahrheit besitzen, werden wir in Verbindung mit Jesus bleiben können. Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus, aber ich gehe lieber am Sonntag in die Kirche. Das machen doch alle Menschen. Und die Masse kann sich ja nie irren. Kann sich die Masse nie irren? 1933, Deutschland. Wie viel Prozent haben Adolf Hitler gewählt? Die Masse kann sich nicht irren. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte, die uns genau das Gegenteil zeigt. In Johannes 8, Vers 37 bis 45 lese ich euch ein paar Abschnitte vor. Und da hat Jesus ein Gespräch mit einigen Schriftgelehrten und Pharisäern und sagt zu ihnen, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr auch Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und Jesus wird jetzt deutlich. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus versucht sie nochmal auf die Spur zu bringen und ihnen zu sagen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Ich bin nicht selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und hier kommt Jesus zu einem Punkt, wo er mit Menschen spricht, die sich komplett verschlossen haben, die sich verstockt haben gegen ihn. Deswegen sagt er, ihr könnt nicht, ihr habt zugemacht, die Mauer ist aufgebaut, es geht nicht mehr. Und dann sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater. Wie viele Christen wiegen sich heute in Sicherheit? Wie oft habe ich schon gehört, Jesus starb für mich, meine Sünden sind mir vergeben. Wo steht das, dass mir meine Sünden automatisch vergeben sind? Und so verhält sich die Welt heute. Jesus starb für mich, meine Sünden sind mir vergeben. Wo steht in der Schrift, dass ich um Vergebung beten kann und danach einfach so weiterleben kann wie bisher auch? Das ist billige und eine gottverachtende Lebenseinstellung. Überlegt mal, Jesus starb also für mich, damit ich mein Leben weiter in Sünde, also mit Satan führen kann, aber am Ende dann doch bei Jesus sein kann. Super. Also diesen Jesus mag ich auch. Ne? Kann machen, was ich will. Ich lebe mein Leben, Jesus hat sich nicht einzumischen. Und am Ende, wenn er wiederkommt, komme ich ins Paradies. Herrlich. Aber so glaubt die Menschheit. Jesus ist für mich gestorben. Fertig. Ich muss nur ein paar gute Sachen machen, das reicht. Wenn du das glaubst, kannst du genauso gut glauben, dass Elefanten rosa sind und in der Antarktis leben, richtig? Das ist wahrscheinlicher. Die Juden sagten, wir sind Abrahams Kinder. Das war ihr Garant für das Reich Gottes. Sie dachten, es reicht, wenn wir von Abraham abstammen. Dann sind wir gewissermaßen automatisch gerettet. Heute schmunzeln wir darüber und fragen uns vielleicht, wie kann man so naiv sein? Aber die Frage ist gar nicht so weit weg. Heute sollten wir uns diese Frage selbst stellen. Kann es sein, dass wir manchmal ähnlich denken? Genau das, was ich vorher gesagt habe. Jesus ist für mich gestorben. Das ist mein Garant. Es reicht. Aber jetzt kommt es darauf an, was ich daraus mache. Mache ich etwas daraus oder lasse ich es so? Er ist ja für mich gestorben. Ich habe Jesus angenommen, ich bin getauft, fertig. Das ist mein Garant. Wirklich? Die Juden hatten Jesus, die Wahrheit, abgelehnt. Wir haben es übrigens in Israel sehr stark zu spüren bekommen. Also mit in diesem Gespräch mit dem Rabbi durfte ich feststellen, dass also Jesus für sie nichts weiter ist. Nichts weiter war als ein gewöhnlicher Jude. Mehr nicht. Sie haben ihn völlig abgelehnt. Für sie war es ausreichend, dass sie Abraham hatten, für die Juden. Doch ihre Werke, sagte Jesus, richteten sich gegen Gott. Darum sagt Jesus, wäre Gott euer Vater, dann aber, ihr habt den Teufel zum Vater. Wer garantiert uns Erlösung? Was macht uns so sicher, dass wir konfirmiert sind, getauft oder durch irgendeine sakrale Handlung ein Ticket für den Himmel bekommen haben? In Lukas 3 sagt Jesus, seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Genau das versucht Jesus aus uns rauszuziehen. Wer aus Jesus, aus der Wahrheit ist, der wird seine Stimme hören. Viele meinen, dass sie die Stimme Jesu hören. Aber oft ist es die Stimme des Feindes, der sich als Engel des Lichts verstellt. In Offenbarung 3, Vers 10 sagt uns die Schrift, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen alle, die auf Erden wohnen. Es wird die Zeit kommen und sie ist schon so nah. Satan wird mit Wundern einhergehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Wunder nach dem anderen. Die Menschen werden begeistert sein, sie werden sie anbeten, sie werden hinfallen vor ihm. Aber sie werden sich nicht die Frage stellen, ist das mein Herr? Oder ist das vielleicht eine Täuschung? Sie werden sagen, das ist mein Herr, weil sie nie nach der Wahrheit geforscht haben und ihr Leben vielleicht nie Jesus übergeben haben. Das ist die große Verführung am Ende der Zeit. Und sie wird so groß sein, Jesus sagt, dass er sogar die Auserwählten verführen möchte. Sogar die Auserwählten. Wir sprechen nicht mehr von denen, die in der Welt sind oder die nur Namenschristen sind. Die hat er schon. Es geht sogar so weit, dass die, die Jesus ernsthaft nachfolgen, in der Gefahr stehen, verführt zu werden. So tief geht es in die Substanz hinein. Erinnern wir uns an Ellen Whites Zitat, die Zeit kommt, in der Satan vor euren Augen Wunder wirken wird und behaupten wird, er sei Christus. Und dann sagt sie, wenn eure Füße nicht fest auf Gottes Wahrheit stehen, werdet ihr von dem Fundament weggeführt werden. Ja, diese drei Mächte, der Katholizismus, Spiritismus und Protestantismus, werden sich vereinen und Satan wird dann beginnen, Großes zu wirken. Aber weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, sagt Jesus, mein Wort, und das sein Wort ist Wahrheit. Denn Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Es wird gewaltig werden, wir können es uns nicht vorstellen. Nur die Schrift, sola scriptura, wie es Luther sagte, wird uns in dieser Zeit helfen. Millionen von Menschen, die sich Christen nennen, kennen Christus nicht. Sie haben es nie für nötig gehalten, die Schrift zu studieren. Jesus war ihnen nie wirklich wichtig. Wenn Satan dann gewaltige Wunder vor ihren Augen tut, werden sie ihn anbeten und vor ihm niederfallen. Dann werden auch wir nichts mehr tun können. Denn das Wunder zählt dann mehr als das Wort Gottes. aber nicht bei uns, ihr Lieben. Die Wunder und der Wunderwirkende müssen anhand des Wort Gottes geprüft werden. Ich hatte lange Zeit mit Mormonen zu tun, viele Jahre, und sie kamen regelmäßig zu uns. Die Mormonen haben das Buch Mormon. Und sie sagen, das Buch Mormon ist unter der Schrift. Die Schrift steht über dem Buch. Und dann habe ich sie gefragt, die klassische Frage, wir haben es einfach als Adventisten, Sabbat-Sonntag-Frage. Ja. Die Frage kommt immer auf, Sabbat-Sonntag, warum, wenn die Schrift sagt, du sollst Gedenke des Sabbattages, warum feiert ihr den Sonntag? Ja, wir haben einen Propheten gehabt, Joseph Smith, und der hat uns gesagt, dass Gott den Sabbat abgeschafft hat. Das steht in ihrem Buch Mormon drin. Sag ich, also dann ist ja euer Buch doch wichtiger wie die Bibel. Nein, stimmt nicht. Und dann fehlt die Basis der Diskussion. Dann ist vorbei. Dann kannst du nicht mehr diskutieren. Das muss man auch offen sagen dann den Leuten. Anhand der Schrift können wir prüfen. Nur anhand der Schrift. Wir brauchen dieses solide Fundament, Jesus Christus, denn er ist die Wahrheit. Daniel 3, die drei Freunde, wird sich wiederholen am Ende der Zeit. Wirst du stehen bleiben oder wirst du dich beugen? Wirst du Menschen gehorchen oder Gott? Liebst du die Wahrheit oder liebst du die Satzungen der Menschen? Wem gehorchen wir? Der Mensch neigt dazu, die Dinge zu hinterfragen. Und das ist sicherlich keine schlechte Eigenschaft, ganz besonders in so einer unsicheren Zeit wie unsere heute. Wenn es aber um das Wort Gottes geht, dann wird es gefährlich. Denn hier setzt Satan alles daran, damit der Mensch kritisch hinterfragt. Sollte Gott das wirklich so gesagt haben? Sollte er es auch wirklich so gemeint haben? Ach, ganz genau so muss man das nicht nehmen heute. Denkt an die Pilze. Muss man das wirklich so genau nehmen? Ach, man kann doch auch den anderen essen, nicht wahr? Wahrheit ist Wahrheit, bleibt Wahrheit und wird sich nie ändern. Nur weil sie manchen Menschen nicht schmeckt, wird sie noch lange nicht zur Lüge. Menschen haben noch nie die Wahrheit ändern können, aber die Wahrheit hat Menschen verändern können. Das war schon immer so. Das sollten wir uns merken. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit hat unglaubliches Potenzial, Menschen zu verändern. Adam und Eva, sie lebten in Einklang und in Harmonie mit Gott. Ihre Welt war echt. Sie lebten in der Wahrheit. Es gab keine Täuschung dort, keine Lüge, kein Mord, nichts, was auch nur einen Ansatz von Sünde hatte. Aber dann entschieden sie sich zu unserem allen Leid heute für die Lüge, die ihnen Satan auftischte. Und das war der Anfang vom Ende. Die Sünde hatte Fuß gefasst, der Mensch war dem Tode ausgeliefert. Als Vater der Lüge hat Satan sich raffinierte Tricks einfallen lassen, um die Menschen in der Lüge zu behalten, nicht wahr? Doch der Herr hat einen Plan mit uns. Er möchte uns restaurieren, neu schaffen, einen neuen Menschen aus uns machen. Wer neu geboren ist, der wird die Wahrheit lieben. Der wird sie auch nicht hinterfragen. Hinterfragt wird sie nur von Scheinchristen, die ihr eigenes Ich mehr lieben als alles andere. Für solche Menschen ist die Wahrheit lediglich ein Dorn im Auge, wie ich vorher schon erwähnt hatte. Und ein Dorn im Auge möchte man gelegentlich, also meistens loswerden. Wer heute die Wahrheit predigt, wird schief angeschaut. Wie kannst du nur so etwas Unpopuläres sagen? Olaf Latzel, ist vielleicht ein Jahr her, sagt euch was manchem, das war ein evangelischer Prediger im Raum Bremen da oben. Der hat auch mal klare Worte gesprochen in der evangelischen Kirche. Da ging es auch unter anderem um Muslime und so weiter. Und er hat nur klar gesagt, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt kein Allah, es gibt nur Gott, es gibt nur die Schrift. Er wurde angeklagt wegen Hetze von der Staatsanwaltschaft. Ein evangelischer Prediger. In unserer heutigen Zeit brauchen wir eine klare Botschaft, die Botschaft von der Liebe und Gnade Gottes, keine Frage. Gott ist Liebe, das sagt er selbst. Und die Gnade Jesu Tod am Kreuz ist das allergrößte und tiefste Geschenk, welches die Menschheit je bekommen konnte. Dadurch, dass er uns so sehr geliebt hat, gab er seinen einzigen Sohn, das war die Gnade für uns, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Doch warum wird an diesem Punkt immer eine dicke Trennungslinie gezogen? Liebe und Gnade, eine Sache, Wahrheit und Gericht, eine andere Sache. Warum werden diese Dinge gegeneinander ausgespielt? Hier haben viele Christen, manchmal auch Adventisten, etwas Elementares nicht verstanden. Was tat Jesu nach den 40 Tagen in der Wüste? Er begann seinen Dienst. den Dienst, wofür er eigentlich in diese Welt gekommen war. Und wie begegnete er den Menschen? Er begegnete ihnen immer in Liebe und Gnade. Er heilte sie. Er hatte Mitgefühl für sie. Er gab ihnen zu essen, wenn sie nichts hatten. Er predigte ihnen das Evangelium. Sein ganzes Leben war ein Zeugnis von Liebe und Gnade gegenüber den Menschen. Aber jetzt nehmt bitte eure Bibeln zur Hand und zeigt mir diesen Text, wo Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, jeder kann glauben, was er will. Hauptsache, ihr habt die Liebe in euch. Das finde ich nirgends. Und das ist das Problem, dass Menschen heute glauben möchten, was sie wollen. Und sie sagen immer wieder: Hauptsache, wir haben die Liebe. Diese Religion gibt es heute. Jeder glaubt, was er für richtig hält. Hauptsache, er hat Liebe und Gnade. Und für diesen Begriff, für diese Religion hat die Bibel auch einen Begriff. Und sie nennt diese Religion Babylon. Jesus sagt in Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Essenz des Glaubens. Das Fundament Christus, die Wahrheit. Daraus resultieren die Früchte des Glaubens, unter anderem auch Liebe. Aber Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, des Glaubens. Sie resultiert nur daraus, wenn ich eine echte Beziehung habe mit Jesus. Habe ich keine und spreche von Liebe, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Denn Liebe ist ja nur ein Resultat zur Beziehung, aus der Beziehung mit Jesus. Jesus sagt in Matthäus 28, wir kennen den Missionsbefehl, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester euch befohlen haben. Nein, was ich euch befohlen habe. Nur was Jesus uns sagt. Warum sagt Jesus das? Warum betont er es so sehr? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, weil er wusste, es kommen später auch andere Dinge, die er nicht befohlen hat, die gelehrt werden. Paulus warnte vor den reißenden Wölfen im Schafspelz. Das ganze Neue Testament ist voll von Warnungen vor Irrlehrern, vor einer gefälschten Wahrheit. Wir brauchen nur Galater 1 lesen, die Verse 6 bis 10, gegen das verfälschte Evangelium. Da sagt Paulus ganz klar, und seien es auch Engel vom Himmel, die kommen und predigen euch etwas anderes, als ich euch gesagt habe, als die Schrift. Und spricht Paulus ein klares Wort, der sei verflucht. Es gehört zu Satans ausgeklügelsten Strategien, Menschen in die Irre zu führen. Wie macht er das? Ist Satan plump, naiv und dumm? Nein, er nimmt die Wahrheit und verabreicht ihr eine Mini-Dosis Lüge. Das ist wie so ein Tropfen Blut in ein Gefäß mit Wasser. Das reicht schon. Das Wasser ist nicht mehr klar, wie es vorher war. Und er macht das so fein, dass du keine Chance hast, es zu erkennen, wenn du die Schrift nicht kennst. Wahrheit ist Wahrheit und Wahrheit bleibt Wahrheit. Es gibt keinen Raum für auch nicht für eine einzige Lüge darin, denn sonst wäre ja Wahrheit nicht mehr Wahrheit, wenn eine Lüge drin wäre. Warum ist die Wahrheit so unpopulär? Woran liegt das? Haben sich die Menschen vielleicht an einen Lebensstil gewöhnt, der eine Art Allergie gegen die Wahrheit aufweist? Was ist der Zweck der Wahrheit, aus dem Irrtum herauszuführen? Und genau dagegen kämpft Satan. Es gefällt ihm, dass viele, Millionen von Menschen, auch Adventisten, in die Irre geführt hat. Und seine größte Angst und Sorge ist es, wenn Menschen ihren Zustand erkennen und sich dann der Wahrheit zuwenden. Das ist seine größte Angst und er setzt alles darin, dass das nicht passiert. Als Beispiel, wenn der Alkoholiker, der seinen Zustand nicht erkennen und wahrhaben will, du sagst ihm, mein Freund, wenn es ein guter Freund von dir ist, du hast ein echtes Problem und ich möchte dir helfen, ganz ehrlich, du musst irgendwie aufhören, was kann ich für dich tun? Lass uns zusammen etwas machen, sonst endet das noch ganz böse mit dir. Die Reaktion leider oft, ich bin kein Alkoholiker, lass mich in Ruhe. So reagieren viele Menschen auf die Wahrheit. Aktion, Wahrheit sagen, Reaktion, Wut, Aggression. Und achtet gut darauf, was Paulus zu den Galatern sagte, in Kapitel 4, Galater 4, Vers 16. Da sagt Paulus, bin ich jetzt also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Weil Menschen leiden, wenn sie sehen, wie andere in die Irre gehen und ihnen die Wahrheit sagen, sie zurückziehen möchten. Und das hat Paulus erlebt. Bin ich deswegen euer Feind geworden, sagt Paulus. Nur deswegen, weil ich euch die Wahrheit sage. So arbeitet Satan in den Menschen. Er macht sie aggressiv und immun gegen die Wahrheit Gottes. Und wenn du die Wahrheit verkündigst, dann wirst du auch ziemlich schnell die Erfahrung des Paulus machen. Und übrigens, bei Jesus ging das viel schneller. Innerhalb kürzester Zeit hatte er eine ganze Kompanie an Feinden. Die gesamte Obrigkeit der damaligen jüdischen Religionswelt. Warum? Weil er freundlich und nett war zu den Menschen? Nein, nicht deswegen. Das haben alle geschätzt, sehr viele. Aber weil er die Wahrheit auch sagte. Und das war vielen ein Dorn im Auge. In Johannes 6 lesen wir, als er darüber spricht, ich bin das Brot der Welt, wer nicht von mir isst, der kann nicht teilhaben. Und da wandten sich viele von ihm ab. Der Mensch hat sich schon lange an einen bequemen Lebensstil gewöhnt. Der heutige Mensch braucht keine Wahrheit, denn schließlich hat er seine eigene. Es geht ihm gut, er braucht keinen Gott. Die Wahrheit wäre völlig fehl am Platz, denn sie würde sein ungetrübtes Dasein einfach nur stören. Auch das gehört zu den erfolgreichsten Strategien Satans. Jesus erkannte es, was Wahrheit ist. Er wusste es, er war die Wahrheit. Und er sagte sie und lag ihm so am Herzen, dass wir seine Stimme hören können, weil wir in der Wahrheit sind. Und er sagte zu dem reichen Jüngling, mein lieber Sohn, eines fehlt dir noch. Eines fehlt dir noch. Ich kann mir vorstellen, Jesus hätte ihm gerne gesagt, schau mal, du hast so viel. Gib doch einfach die Hälfte ab von dem, was du hast und folge mir nach. Dann hätte der Jüngling vielleicht gesagt, von 8 Millionen, 4 Millionen abgeben, habe ich ja noch 4 Millionen. Damit lässt sich noch gut leben, dann folge ich Jesus nach. Mach mal, Deal. Könnte ich mir vorstellen, der Jüngling hätte das viel lieber gehört. Aber Jesus sagt auch nicht, gib 90% ab. Jesus sagt die Wahrheit. Und sagt, dein Problem ist, du hast einen Gott, der nennt sich Mammon. Das Geld. Du musst diesen Gott wegtun. Du musst diesen Altar zerstören und mir nachfolgen. Alles. Und der reiche Jüngling ging betrübt davon, sagt uns die Bibel, denn er hatte viele Güter. Also er war wirklich reich. Manchmal spricht Jesus auch zu uns und zeigt uns den wunden Punkt in unserem Leben. Und dann sagt er nicht, schau, hier wäre es gut, wenn du mal so ein bisschen einen Schritt zurücktrittst oder vielleicht mal so die Hälfte, um die Hälfte reduzierst oder, sondern er spricht klar. Er sagt, das ist dein Problem, das muss ganz weg. Und dann schmerzt es manchmal, wie der reiche Jüngling. Er sprach die bittere Wahrheit in klaren und ungeschminkten Worten aus. Aber wir empfinden es dann oft so, als würde uns Jesus etwas tun wollen. Warum empfinden wir so? Wir wissen doch, wie es theoretisch ist. Aber wenn es um die Praxis geht, um unser eigenes Leben, empfinden wir dann immer so komisch. Obwohl wir wissen, dass das richtig ist, was Jesus sagt. Ja. Jesus kannte die Wahrheit, nämlich dass der Jüngling sich in akuter Lebensgefahr befand. Alarm, ewiges Leben steht auf dem Spiel. Und wenn Jesus merkt, dass dein ewiges Leben akut gefährdet ist, dann macht auch er Nägel mit Köpfen bei dir. Und dann wird er auch radikal, wie beim reichen Jüngling. Aber wir mögen radikal nicht. Wir mögen die Probleme immer mit so Halbwahrheiten lösen. Vielleicht bekommen wir es irgendwie doch hin, aber bitte nicht so radikal. Gib alles weg, was du hast. Verkauf alles. Die Wahrheit ist schmerzhaft, sie ist grausam, sie ist radikal, aber Jesus sagt, Sie macht frei. Die Reaktion des Jünglings, er ging traurig davon, er hatte viele Güter. So macht man sich doch keine Freunde, Jesus, oder? Hier wäre etwas mehr Liebe und Gnade nötig gewesen, anstatt dieser radikalen Worte, geh hin und verkaufe alles. Aber wir können uns vielleicht nicht vorstellen, was es bedeutet, Jesus ernsthaft nachzufolgen. Das ist radikal und es ist heftig, denn Jesus fordert viel. Er fordert die völlige Vernichtung meines eigenen Ichs und das ist mehr als Geld. Mein eigenes Ich ist viel kostbarer als alles Geld der Welt. Wenn ich mein eigenes Ich kreuzigen muss, schmerzt es viel mehr, als wenn ich meinen Sack voll Geld in die Donau werfe. Denn mein eigenes Ich, da ist mein Geld mit inbegriffen. Und da sind noch viele andere Dinge, die Jesus haben möchte. Und das ist die Voraussetzung für echte Nachfolge. Das sagt Jesus zu Nikodemus, wenn du nicht stirbst, wenn du dein eigenes Ich nicht begräbst, dann kannst du nicht das Reich Gottes sehen. Das ist Wahrheit und Wahrheit schmerzt. Sie ist unbequem, aber sie macht frei. Sie macht frei. Jesus ist gut. Jesus ist mein Freund. Jesus ist der Beste, solange er mir mein Geld lässt, meine Hobbys, solange er mir meine Musik lässt und alles andere, nicht wahr? Doch ist Jesus immer noch mein bester Freund, wenn er plötzlich sagt, verkauf dein Haus, verkauf dein Autos, lass diese Musik, lass das. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die wir nicht bezwingen können. Außer wenn wir alles abgeben und uns Jesus hingeben, dann kämpft Jesus für uns. Und Jesus weiß, wie Satan arbeitet. Deswegen warnt er uns eindringlich davor. Doch oft scheinen wir uns besser zu wissen. Laodicea? Nee, ich fühle mich nicht angesprochen. Wirklich nicht? Die Wahrheit ist bitter und die Diagnose für Laodicea ist tödlich, aber Jesus bietet Heilung an. Die Wahrheit macht uns frei. Und vielleicht noch ein Punkt am Schluss. Wir lesen in Matthäus 4, als Jesus seinen Dienst beginnt, steht er heilte viele Kranke und predigte das Evangelium. Und sie brachten viele Kranke zu ihm aus vielen Städten, aus Judäa, aus Samarien, aus den Nachbarndörfern, von der Fremde, aus der Ferne kamen sie. So viele, steht, folgten ihm. Er hatte eine Menge Anhänger. Jesus begann seinen Dienst sehr freundlich. Er heilte Menschen. Wo waren diese ganzen? Aber Tausende und Tausende, wir wissen nicht, wie viele ihm nachgefolgt waren im Laufe seines Lebens. Wo waren sie, als er am Kreuz hing? Wo waren sie? Vielleicht eine Handvoll Leute, die noch ums Kreuz herumstanden, die ihn liebten. Wo waren die vielen Tausend? Ja, Jesus war super, weil er sie geheilt hat und ihnen schöne, nette Worte zugeredet hat, ihnen vielleicht auf die Schulter geklopft hatte, sie in die Arme genommen, das war alles toll. Aber das ist nur ein Teil des Evangeliums. Der andere Teil ist, folge mir nach. Und dazu gehört mehr. Und das tut oft weh. Und bei diesen Worten gibt es viele, die dann Jesus nicht mehr nachfolgen, sondern sie wenden sich um, kehren Jesus den Rücken zu und folgen ihrem eigenen Ich wieder nach. Und das ist passiert im Laufe der Zeit, als Jesus immer deutlichere Worte gesprochen hat. Und deswegen waren es am Anfang viele Tausende, die ihm folgten und am Kreuz starb er allein. Aber die Wahrheit macht frei. Und das haben die Jünger erlebt am Ende. Denn dann wirkte der Heilige Geist an ihnen und durch sie. Und es wurden Tausende getauft. Und das kam täglich, immer und immer wieder. Und so entstand die erste Gemeinde. So entstand das Christentum. Möge der Heiland uns reich segnen und uns zu Menschen machen, die die Wahrheit aufrichtig lieben. Denn bald wird Trübsal über diese Erde hereinbrechen. Unser Herr kommt bald. Und die, die aus der Wahrheit sind, werden dann seine Stimme hören, die anderen nicht. Und Gott segne uns, damit wir wirklich zu denen gehören, die seine Stimme hören. Amen.